Yep. Ja, nochmal schön heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich probiere mich jetzt mal hier mit der ersten Predigt in Anstellung. Ich erinnere mich in den 90er Jahren, da war ich einigermaßen begeistert von dem Radsportler Jan Ullrich. Kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich habe öfters die Tour de France gesehen und an der er ja beteiligt war und die er 97 auch als erster und bislang einziger Deutscher überhaupt gewonnen hat. Einige Jahre später kamen dann diese ganzen Skandale raus, dass er und einige andere gedopt waren. Und der mehrmalige Tourgewinner Lance Armstrong, der auch mit Ullrich seinerzeit unterwegs war, ihm wurden alle 7 Titel aberkannt. Vor einer Weile habe ich dann mal eine Dokumentation im Öffentlich-Rechtlichen gesehen, die ging über Ullrichs Leben und sozusagen das Auf und Ab seines Lebens. Ich möchte euch kurz aus dem Interviewabschnitt von seinem, was ich auch erfahren habe aus der Doku, seinem guten Freund Lance Armstrong, einen Ausschnitt vorlesen. Also sagt hier Lance Armstrong: Ich wusste, ich war an einem dunklen Ort. Das ist okay, du weißt schon. Aber ich war auch entschlossen, aus diesem dunklen Ort herauszukommen. Wenn du an einem solchen Ort bist, dann brauchst du wirklich, wirklich großartige Freunde um dich herum. Wenn ich an mein Leben denke, und wir alle wollen eine zweite Chance, nachdem wir einen Fehler gemacht haben, bekomme ich noch eine Chance? Wir wissen nicht, ob wir sie bekommen. Wenn wir sie bekommen, also wenn ich an mein Leben denke, und das gleiche gilt für Jan, es gibt nur eine Person, die mein Leben verkacken kann, und das bin ich. Und es ist bei Jan genauso. Wenn man es so wie bei Lance Armstrong und Jan Ullrich, wenn es so war, dass man einmal alles gehabt hat und alles wieder verloren hat, und noch viel mehr bei Armstrong, der aufgrund seiner eigenen Dummheit dann alles wieder verloren hat, fragt man sich, was trägt eigentlich im Leben? Sind es Freundschaften oder aus eigener Kraft wieder aus dem dunklen Ort herauszukommen? Alles als halb so wild anzusehen, eine zweite Chance bekommen. Was bleibt am Ende? Es gibt nur eine Person, die mein Leben wirklich verkacken kann. Und das bin ich. Solche Dinge passieren uns alle. Auf mehr oder weniger drastische Art und Weise, muss man sagen. Wir alle sind Menschen, die unser eigenes Leben in irgendeiner Art und Weise, um es mit Lance Armstrongs Worten sagen zu müssen, verkacken können. Ziemlich deprimierend, nicht wahr? Falls du dich gerade an einem ähnlich dunklen Ort in deinem Leben befindest, kann ich dir heute leider keine 3-Schritt-Lösung für all deine Probleme anbieten. Aber ich will mal mit einer Frage beginnen. Diese Frage hat nicht vieles, sondern alles mit den dunklen Orten deines Lebens zu tun. Was macht die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Nun, da zu jeder Frage auch eine Antwort gehört, schauen wir uns mal an, was die Bibel darauf antwortet. Ihr dürft also eure Bibeln gerne beim ersten Kapitel des Römerbriefs aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Ansonsten dürft ihr vorne auch gerne mitlesen. Ich möchte mit euch besonders die Verse 16 und 17 des ersten Kapitels genau unter die Lupe nehmen. Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Was macht die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Fangen wir mal von vorne an. Ich dachte, beim Römerbrief, da steckt viel drin, aber man sollte vielleicht mal vorne anfangen, um ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Da unsere Bibelstelle ganz am Anfang steht, bietet sie sozusagen die Ouvertüre zum eigentlichen Brief. Ich möchte euch also auch ein bisschen in die Grundzüge dieses Buches mit hineinnehmen. Wir starten gewissermaßen unsere Fahrt zum Verständnis der beiden Verse, indem wir erst einmal die Türen unseres Wagens öffnen. Der Verfasser des Buches ist Paulus, also ein sehr gebildeter Jude, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, der zum christlichen Glauben gefunden hat. Zu Anfang, kurz nach der Auferstehung von Jesus Christus, ist Paulus völlig davon überzeugt, dass es richtig sei, diese sozusagen neue Bewegung von Nachfolgern Christi im Keim zu ersticken. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Von der Gefängnisstrafe bis hin zur Steinigung ist er mit allem einverstanden. Eines schönen Tages hat er jedoch eine Begegnung der anderen Art, bei der ihm Jesus auf wundersame Weise zu verstehen gibt, dass er diese Christenverfolgungsgeschichten bitte zu unterlassen hat. Und wie es bei einer Begegnung mit dem Auferstandenen so üblich ist, hält Jesus auch diesmal ein paar überzeugende Argumente für Paulus bereit. Lange Rede, kurzer Sinn. Paulus wird selbst zum Nachfolger Jesu und trägt mit seinen Briefen seither zu einem großen inhaltlichen Teil unserer heutigen Bibel bei. Und einer dieser biblischen Briefe ist der Römerbrief. Er ist, wie der Name schon sagt, ein Brief. Als solcher hat er natürlich einen bestimmten Empfänger im Sinn und hängt jetzt nicht wie bei Luther irgendwie an einer Kirchentüre, die jeder offensichtlich sieht. Dennoch hat gerade der Römerbrief, wie ich schon sagte, viel Inhalt und erklärt beispielsweise die Grundzüge des Evangeliums. Ganz so, als ob es irgendwie ein christliches Flugblatt wäre, das wir hier an Nichtchristen oder an irgendjemanden verteilen, dem wir den Glauben gerne näher bringen wollen. So und so ähnliche Gründe machen es also schwer, genau festzulegen, für welchen Zweck denn der Römerbrief geschrieben wurde. Ein Grund jedoch, den Römerbrief zu schreiben, scheint mit dem Empfänger des Briefes zu tun zu haben. Der Brief geht an eine römische Gemeinde. Diese Gemeinde besteht wohl sowohl aus Juden als auch an solche, die sich dem christlichen Glauben angeschlossen haben. Also Menschen wie du und ich. Dass das im Laufe der Zeit zu Reibereien führt, liegt auf der Hand. Kulturelle Differenzen haben wir alle schon mal gehört. Juden, die irgendwie vom Alten Testament geprägt sind. Menschen, die nichts mit Judentum zu tun haben, die den Glauben dem Glauben sich angeschlossen haben. Das ist ein bisschen so, wie wenn man von kulturellen Differenzen zwischen einer schwäbischen und einer badischen Familie redet, die sich in einer Ehe zusammengeschlossen haben. Hat natürlich überhaupt nichts mit meinem eigenen Leben zu tun. Der Römerbrief schneidet also mehrere Themen an. Aber grundsätzlich möchte Paulus wohl diese beiden Gruppen der Gemeinde auf irgendwie ein gleiches Level bringen. Was das Wichtigste, nämlich die Kernbotschaft, das Evangelium betrifft. Oder anders ausgedrückt, die gute Nachricht. Einheit in der Gemeinde fußt bei Paulus also auf der Einheit im Evangelium. Deshalb beschreibt er hier in diesem Brief so ausführlich, was das Evangelium betrifft. Obwohl der Brief quasi an Christen geht, die gute Nachricht ja eigentlich kennen sollten. Also wenn du zum Beispiel dich heute auch fragst, was soll ich eigentlich hier, habe ich alles schon gehört, ich kenne Paulus, ich weiß auch seine Geschichte, ich kenne auch den Römerbrief, dann behalte mal die damalige Situation im Sinn. Also Paulus hatte auch einen Grund, diesen Brief an Christen zu schreiben und ihnen das Evangelium sozusagen nochmal in den Grundzügen zu erklären. Lass dich also wie eine Waage nochmal neu eineichen, sodass wir alle, was das Evangelium anbelangt, sozusagen auf dem gleichen Stand sind. Wenn dir das Evangelium aber heute von Jesus Christus noch gar nichts sagt, dann ist es eine super Gelegenheit, heute hier zu sein, wo wir alle doch versuchen, uns so schön auf den gleichen Stand zu bringen. Was genau macht also die gute Nachricht von Jesus mit dir, ist unsere Frage. Um das herauszufinden, legen wir den ersten Gang ein und starten die Zündung. Um zu sehen, was die gute Nachricht macht, müssen wir natürlich erst einmal wissen, was die gute Nachricht überhaupt ist. Die gute Nachricht von Jesus wird in unseren Bibeln auch, wie schon vorher gesagt, das Evangelium genannt. Und Evangelium bedeutet also genau das. Gute Nachricht. Aha, also Evangelium ist also eine gute Nachricht. Bin ich gut? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. In der heutigen Welt ist es sicherlich nicht ganz verkehrt, auch mal eine gute Nachricht zu hören. Meine Familie hat, beziehungsweise unsere älteste Tochter hat am Ende der Kindergartenzeit eine gute Nachricht bekommen. Ihr wurde beim Abschlussgespräch von der Erzieherin alle positiven Sachen genannt, die sie getan hat, und sie wurde über den grünen Klee gelobt. Ich habe mich gefragt, ob es überhaupt meine Tochter ist. Das war eine gute Nachricht, aber sicherlich nicht annähernd das, was Paulus hier im Sinn hatte. In Vers 16, direkt nach dem Doppelpunkt, sagt er uns, was die gute Nachricht ist. Sie ist eine Kraft Gottes. Damit ihr euch ein bisschen mehr unter dieser Kraft vorstellen könnt, will ich euch mal rausnehmen aus dem deutschen Kontext und mit hinein in den asiatischen Kontext. Genauer gesagt nach Indien. Gott hat sich folgende wahre Geschichte zugetragen. Wir befinden uns in einem kleinen Dorf, das man nur mit Ochsenkarren erreichen kann. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal was davon gehört hat, heißt Duguda. Und da gibt es wie so oft gibt es Missionare, die dorthin gehen. Und ein Missionar heißt Prakash und er hat sich diesem kleinen Dorf in dem Dschungel angenähert und möchte dort unterrichten, um dort den Menschen das Evangelium beizubringen. Es gibt dort einen Medizinmann, der nennt sich Winhu, der alle möglichen magischen Dinge praktiziert und das Dorf ist tief von einem Geisterglauben geprägt. Er findet Kontakt zu den Dörflingen und bringt seine Bibel mit, um den Kindern im Dorf lesen, schreiben, rechnen, so diese Dinge beizubringen. Die sind alle, haben kein einziges Buch jemals gesehen, können nicht schreiben. Also das ist sozusagen seine Art, wie er versucht, den Menschen zu helfen. Der Medizinmann, der sozusagen auch der Dorfälteste ist, der sagt, wir haben unsere Dorfgötter, du kannst hier nicht mit deinem Jesus an uns rantreten und die ganze Zeit predigen. Der Prakash, der Missionar, sagt, okay, gib mir ein anderes Buch, dann werde ich ihn anders lesen und schreiben beibringen, wohl wissend, dass es natürlich kein anderes Buch gibt. Er sagt dann, ich tue mein Buch weg, aber das ist mein Buch, mit dem ich das Ihnen beibringe. Also gibt Winhu der Medizinmann nach und die Kinder werden darin unterrichtet. Zeit zu Zeit lernen sie immer mehr von den biblischen Geschichten, kennen sich immer, lernen Jesus kennen. Und es gibt auch komische, absurde, ganz schlimme Praktiken in diesem Dorf. Also das Level variiert da sehr. Und es gibt auch irgendwelche Feste für die Götter und dort werden tatsächlich auch Kinder geopfert. An einem dieser Tage war es wieder so, dass Prakash laute Stöhnen gehört hat und er darf dort nicht wirklich teilnehmen, weil es heißt, er bringt Unglück. Und dann kam ein Vater zu ihm am nächsten Tag und hat gesagt, ja, es ist tatsächlich jemand geopfert worden, damit die Götter besänftigt sind. Es ist absolut grauenhaft gewesen. Immer wieder spricht aber Prakash mit dem Medizinmann und mit den anderen Dörflingen, Dorfbewohnern und die Ablehnung des Medizinmanns wird immer weniger. Und so bringt er auch seine eigene Tochter oder ist er auch immer mehr damit einverstanden, dass auch die eigene Tochter teilnehmen darf an dem Unterricht. Dann ist es eines Tages so, dass die Tochter des Medizinmanns Winhu, sie ist 9 Jahre alt, sehr krank wird. Es ist ein Mädchen und ein Mädchen gilt im Dorf oder in dieser Kultur eigentlich relativ wenig. Und er fragt den Missionar, ich habe alles probiert, ich habe zu meinen Göttern gebetet, ich habe alles getan, aber nichts hilft dir. Du kennst doch deinen Gott Jesus, kann nicht er irgendwie helfen? Und Prakash betet und tut, was er nur kann, legt die Hände auf, aber es hilft nichts. Das Mädchen stirbt. Medizinmann Winhu geht für ein paar Tage irgendwo in den Busch und Prakash weiß, okay, wenn er zurückkommt, das ist mein Ende, werde wohl nicht umgebracht, aber ich kann meine Arbeit hier einstellen, das kann ich total vergessen. Er klagt auch Gott an und sagt, beziehungsweise wie kann das sein, es wäre doch jetzt so eine gute Möglichkeit gewesen, einfach mal ein Wunder zu tun, einfach mal dich zu zeigen. Winhu kommt zurück aus dem Dschungel, die Leute weichen ihm scheu aus, er geht zielstrebig auf die Kinder auf die Schulhütte zu, in der Prakash unterrichtet. Prakash erschrickt, als er eintritt. Die Kinder ziehen sich in eine Ecke zurück. Prediger, sagt Winhu, ich weiß jetzt, was dein Gott für Schmerzen hatte. Er hat seinen Sohn verloren, in den Tod gegeben. Wie muss er gelitten haben? Ich habe meine Tochter verloren. Noch nie habe ich solche Schmerzen gehabt. Ich will mehr wissen von deinem Gott. Prakash staunt. Jesus hat am Herzen des Medizinmanns gewirkt. Seither ist das Dorf christlich geworden, nie wieder gibt es Menschenopfer, nie wieder gibt es Geisterglauben und selbst der Medizinmann hat sich bekehrt. Was wir an dieser Geschichte gut erkennen können, ist der Inhalt der guten Nachricht, nämlich das Leiden und das Sterben Jesu. Und vor allem auch das, was in der Geschichte nicht passiert ist, was wir aber an Ostern jedes Jahr aufs Neue feiern, das Auferwecktwerden Jesu. Fassen wir also soweit mal zusammen. In Essenz will uns Paulus in Vers 16 sagen, dass in dieser besonderen, dieser guten Nachricht sogar die Kraft Gottes steckt. Und diese Kraft ist so gewaltig, dass sie jeden, der an diese Kraft glaubt, rettet. Rettet, ja, vor was eigentlich? Das Evangelium will dich vor dir selbst retten. Es will dich wie bei Winnu, dem Medizinmann, was wir gesehen haben, vor deiner eigenen Selbstzentriertheit, vor deiner eigenen Boshaftigkeit retten. Das Evangelium setzt dich sozusagen frei. Es setzt dich frei, diese Dinge an Jesus abzugeben. Die gute Nachricht rettet dich also schon jetzt hier auf Erden. Aber sie rettet dich auch in Zukunft. Vor was schauen wir uns gleich an? Vorher noch kurz der letzte Teil des Verses. Den Juden zuerst und auch den Griechen. Was bedeutet das nun? Hiermit bekräftigt Paulus einfach nochmal, dass das Evangelium alle Menschen rettet. Mit Griechen sind also diejenigen gemeint, die keine Juden sind. Und mit den Juden zuerst meint Paulus, dass das Evangelium immer über den Umweg der Juden zu uns, die wir keine sind, kommt. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die gute Nachricht dem jüdischen Volk vor allen anderen verkündet wurde. Was macht also die gute Nachricht von Jesus mit dir? Sie rettet dich, wenn du an sie glaubst. Punkt 1. Jetzt können wir schon einen Gang weiterschalten. Ich hatte ja vorher gesagt, dass uns die gute Nachricht nicht nur hier auf Erden rettet, sondern auch in Zukunft, also nach unserem Tod. Schauen wir uns dazu mal den nächsten Vers an, Vers 17. Hier heißt es, in ihm, also im Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Mit anderen Worten, im Evangelium, in der guten Nachricht, genau, wird Gottes Gerechtigkeit erkennbar. Überlegt ihr auch gerade, wie dieser Satz Sinn macht? Gerechtigkeit in der guten Nachricht. Was hat denn die gute Nachricht vom Tod und der Auferstehung Jesu mit Gerechtigkeit zu tun? Wenn einer unschuldig gestorben ist, dann ja wohl Jesus. Lasst uns das also mal richtig verstehen. Wenn also eine Straftat begangen wird, muss irgendjemand dafür die Konsequenz bezahlen. Das ist dann also Gerechtigkeit. Wenn nun aber Jesus durch seinen Tod die Konsequenzen für mein Vergehen bezahlt hat, meine Boshaftigkeit, das empfindet Gott dann als gerecht. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeguckt, was man unter Gerechtigkeit so versteht. Gerechtigkeit kann juristisch als diejenige Eigenschaft des Rechts definiert werden, durch die eine allgemein zustimmungsfähige Ordnung des Ausgleichs und der Verteilung von Gütern und Lasten bewahrt oder hergestellt wird. Vielleicht ein bisschen komplizierter Satz. Also irgendwie muss eine Ordnung wiederhergestellt werden, dass es irgendwie einen Ausgleich gibt und alles wieder so passt. Die Ordnung muss also irgendwie wiederhergestellt werden. Die ist dadurch in Schieflage geraten, dass irgendjemand etwas Schlechtes tut. Ich sozusagen ein Sünder oder Übertreter von Gottes Geboten bin. Man kann also sagen, ich habe was verbockt und jemand anderes zahlt die Zeche dafür. Als Kind habe ich mir mal mit meiner Cousine die Zeit totgeschlagen, während unsere Eltern irgendwie anderweitig beschäftigt waren. Und ich war der Ältere, oder bin ja immer noch der Ältere von uns beiden, deswegen hatte ich natürlich immer die besten Ideen. Also habe ich gedacht, während mein Onkel und meine Mutter auf dem Feld sind, können wir mal, wäre es doch eine super Idee, mal auf der Motorhaube des Autos rumzuspringen. Gesagt, getan. Sind wir drauf rumgetollt, haben unseren Spaß gehabt. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Motorhaube dadurch nicht besser geworden ist. Als mein Onkel mit meiner Mutter zurückgekommen ist, fand er den Anblick auf jeden Fall nicht sonderlich witzig. Das Ende vom Lied war, dass der Schaden auf meine Kappe ging, weil ich ja der Ideengeber war. Gut, ob das jetzt fair ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war, aber ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass mich meine Mutter deshalb nicht zusammengestaucht hat. Deswegen wahrscheinlich war ich wohl nicht wahnsinnig alt. Woran ich mich aber erinnern kann, ist, dass sie den Schaden bezahlen durfte. Und ich glaube, das war dann auch die Initialzündung für eine Haftpflichtversicherung. Die Ordnung war wiederhergestellt worden. Jemand anderes hat den Preis für meine Schuld bezahlt. Und ich konnte nicht mehr dafür belangt werden, logischerweise. So ist es auch mit Gott. Wir müssten eigentlich spätestens nach unserem Tod einmal für unsere Sünden die Verantwortung übernehmen. Aber das können wir genauso wenig, wie ich damals als kleiner Benjamin die Motorhaube bezahlen konnte. Wir haben keine Mittel, Gott den entstandenen Schaden zu erstatten, geschweige denn in seiner Vollkommenheit zu bestehen, so wie wir sind. Also hat Gott, wie meine Mutter, der Gerechtigkeit Genüge getan, indem er seinen Sohn Jesus die Schuld hat für uns bezahlen lassen. Er kann es. Er hat alle Mittel. Denn er ist der, den Thomas in der Bibel zu Recht als mein Herr und mein Gott bezeichnet. Fehlen uns noch die letzten beiden Teile des Verses. Da diese Teile nicht mehr ganz so entscheidend sind für unser Verständnis des Sinnzusammenhangs, halte ich es hier eher etwas kurz. Die Wendung aus Glauben zum Glauben ist bei Theologen etwas umstritten und dürfte wohl am ehesten sowas bedeuten wie vom Glauben der Juden zum Glauben oder ja unter den übrigen Völkern. Die Wendung deckt sich also ungefähr mit dem, was wir vorher schon geredet haben. Über den Umweg von den Juden kommt das Evangelium zu uns. Spannend ist aber dann wieder der Schluss von Vers 17, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Ich habe mich jetzt hier bewusst für diese Übersetzung entschieden. Vielleicht kennt ihr das auch, der aus Glauben Gerechte wird leben oder der Gerechte wird aus Glauben leben. Genau, lassen wir es mal mit dieser Übersetzung hier, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und es verweist sozusagen auf das Alte Testament, also den Teil der Bibel, der von Gottes Wirken vor Jesu Geburt berichtet. Dieses Zitat bezieht sich auf die alttestamentliche Bibelstelle aus dem Buch Habakuk 2, Vers 4. Und mit wird leben meint Paulus natürlich hier nicht, dass der aus Glauben Gerechtfertigte dann irgendwie ewig leben wird und niemals sterben wird oder irgendwas in der Art, sondern er spielt natürlich damit auch auf die Rettung der Gläubigen von Vers 16 an. Also ist hiermit auch wieder das Gleiche ausgesagt, wie wir davor schon gesehen haben. Derjenige, der durch den Glauben als von Gott gerecht erklärt wurde, also so wie bei der Motorhaube, bei dem Beispiel, der wird gerettet werden. Halten wir also zusammenfassend fest, die gute Nachricht zeigt dir Gottes Gerechtigkeit. Punkt 2. Aufmerksame Zuhörer haben vielleicht erkannt, wenn wir eine Folie weitergehen, dass da noch was fehlt am Anfang, auf das wir noch gar nicht eingegangen sind. Also schauen wir uns das mal an. Vers 16 beginnt mit den Worten, beziehungsweise mit dem kleinen Wörtchen denn. Was den Vers in den Zusammenhang bringt, mit dem, was davor gesagt wurde, im Wesentlichen sagt Paulus in den Versen davor so etwas wie, ich sehne mich danach, euch zu sehen und euch das Evangelium zu erzählen, weil ich mich nicht wegen der guten Nachricht schäme. Sich wegen einer Sache nicht zu schämen, bedeutet so etwas wie, sich einer Sache zu bekennen. Wir bemerken heute zuhauf, zu was man sich heute alles nicht bekennen kann. Man bekennt sich nicht zu einem Existenzrecht eines gewissen Staates, man bekennt sich nicht zu einer gewissen Person oder man bekennt seine Schuld nicht, obwohl alle Beweise schon auf dem Tisch liegen. Paulus im Vergleich dazu schämt sich seiner Sache nicht. Er bekennt sich ohne Wenn und Aber zum Evangelium. So voller Eifer, wie er früher gegen die Christen war, so ist er heute in der damaligen Zeit für die Christen. Er setzt sich für sie ein, für das Evangelium. Dass es nicht immer leicht fällt, uns heute auch nicht, den Menschen um uns herum etwas von der guten Nachricht weiterzuerzählen, das dürfte uns allen klar sein. Obwohl wir hier natürlich, wie wir alle wissen, nicht in dieser Situation wie in dem Beispiel mit dem Medizinmann leben, fällt es trotzdem auch nicht immer leicht, zum Beispiel in der Schule, frühestens da wird man belächelt oder verspottet. Oder auf der Arbeit kann es auch schon mal unseren Job kosten. Nichtsdestotrotz, eine gute Nachricht verlangt geradezu, danach weitererzählt zu werden. Und da sind wir an dem Anfang von Vers 16. Ich denke da an unsere Kinder. Sag zum Beispiel mein Sohn, Mama, Mama, die Oma hat uns heute so viele Süßigkeiten zu essen gegeben, wie wir noch nie vorher gegessen hatten. Gut, das war jetzt eher eine gute Nachricht für ihn als für mich. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Bibel ruft uns schon in Matthäus 28 dazu auf, Jesu Botschaft in die Welt hinauszutragen. Ich war nach meinem Abitur von 2005 bis 2007, knapp 2,5 Jahre auf dem Missionsschiff von OM, Doulos hieß es damals noch, und wir hatten immer wieder ein paar Außeneinsätze dort. Und so war es, dass eine kleine Gruppe von uns mal wieder von Bord gegangen ist. Wir hatten dort immer Kircheneinsätze am Sonntag. Und es gab einen, der hieß Fred, sein Nachname weiß ich jetzt nicht mehr, kam aus Papua-Neuguinea. Er war einiges älter, als ich damals war. Und er hielt dort in der Kirche, in der lokalen Kirche, die wir besucht haben, einen kleinen Vortrag aus seiner Heimat. was es heißt, dort als Christ seinen Glauben zu leben. Er hat schockierende Geschichten erzählt, davon, wie er irgendwo eingesperrt war und wie er wohl auch geschlagen wurde. Einiges später, als ich mal wieder irgendwie bei einem guten Freund auf dem Schiff vorbeischauen wollte, da musste ich immer an ein paar Kajüten vorbeigehen und da war die Tür zu Freds Kajüte offen und er hat gerade das war so ein Bereich, wo nur Männer durchgehen durften, sein T-Shirt ausgezogen. Im ersten Moment habe ich gedacht, wow, der muss aber ganz schön Gewichte stemmen, so muskelbepackt, wie er war. Aber dann habe ich viele lange deutlich sichtbare Narben an seinem Rücken gesehen. Da habe ich verstanden, was es bedeutet, seinen Glauben zu bekennen. Die gute Nachricht bewegt dich zum Weitersagen. Punkt 3. Jetzt sind wir langsam im Entschleunigungsmodus. Wir wollen zum Schluss kommen und steuern auf die Zielgerade zu, um im Bild zu bleiben. Ich möchte unsere Anfangsfrage uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Was macht die gute Nachricht von Jesus Christus mit dir? Der Glaube an das Evangelium befreit dich schon heute von deiner Sünde, reicht aber mit seiner Rettung bis in dein Morgen hinein. Die gute Nachricht von Jesus Christus rettet dich, wenn du an sie glaubst. Wir können eins weitergehen. Das Evangelium spricht dich jetzt und in der Ewigkeit danach vor Gottes Gericht, Richterstuhl gerecht. Ganz egal, was du auch getan hast. Du brauchst das, was nach dem Tod auf dich zukommt, nicht zu fürchten. Die gute Nachricht von Jesus Christus, Punkt 2, zeigt dir Gottes Gerechtigkeit. Und das Evangelium drängt nach vorne. Die gute Nachricht von Jesus Christus bewegt dich zum Weitersagen. Am 10. September 2001 befand sich der Evangelist Bill Fay nach einem Vortrag im Staat Washington in einer Maschine der American Airlines auf dem Rückflug nach Hause. Von seinem Platz aus beobachtete er eine Stewardess, die versuchte, mit einer Weinflasche einen Block Eis in kleine Stücke zu zertrümmern. Da Fay befürchtete, das nicht ungefährliche Unterfangen könne in einer Verletzung enden, erhob er sich von seinem Sitz, um der Stewardess seine Sorge mitzuteilen. Die Frau war gerührt, dass sich ein Fremder Gedanken über ihr Wohlbefinden machte. Es ergab sich ein Gespräch, bei dem Fay der Stewardess ein evangelistisches Traktat übergeben konnte. Kurze Zeit später trat sie an Fays Platz und fragte, das ist nun schon das 6. Mal, dass ich eine solche Schrift erhalte. Was möchte mir Gott sagen? Was möchte er von mir? Ihr Leben, antwortete Bill Fay. Wenige Minuten danach übergab sie im Gebet ihr Leben Jesus Christus und nahm ihn im Glauben als ihren persönlichen Herrn und Erlöser an. Am nächsten Tag, manche wissen vielleicht, was passiert ist, wurde diese Maschine der American Airlines durch Terroristenhand als erste von zweien in einen der Zwillingstürme des World Trade Centers gelenkt. Auf der Liste der Toten fand sich der Name der Stewardess. Am Dienstag, dem 11. September, nur Stunden nach ihrer Umkehr zu Gott, war sie eingetreten in die ewige Herrlichkeit ihres Erlösers. Niemand weiß, was der nächste Tag bringen wird. Der Morgen liegt nicht in unserer Hand. Wenn Gott ruft, gibt es keinen geeigneteren Zeitpunkt, darauf zu reagieren, als den jetzigen Augenblick. Ich möchte dich ermutigen, falls dir in nächster Zeit sich einmal die Gelegenheit bieten sollte, dass du jemandem auch nur ansatzweise Jesu Liebe und Botschaft weitergeben kannst, dann ergreif die Gelegenheit. Es macht einen Unterschied. Amen.